Guatemala, ein Land, wo man jetzt in den letzten Jahren bis Jahrzehnten gar nicht so viel über große Proteste oder sowas gehört hat. Das hat sich dann ganz stark verändert letzten Jahres. Ab April 2015 waren die plötzlich sehr, sehr groß, waren viele Bewegungen auf der Straße, viele Demonstrationen, Kundgebungen. Hat euch das überrascht?
Ja, ich glaube, das hat alle überrascht, die sich mit Guatemala seit längerem beschäftigen und kam tatsächlich unerwartet. Unmittelbarer Auslöser dieser Protestbewegung waren Enthüllungen der CICIG, der Internationalen Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala, die zusammen mit der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft einen Bericht veröffentlicht hat über ein Korruptionsnetz, das eben bis in höchste Regierungskreise reicht. Und das war, so könnte man sagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Relativ spontan haben sich Ende April dann Zehntausende im Parque Central versammelt zwischen Kathedrale und Präsidialpalast in Guatemala-Stadt und haben dort angefangen zu protestieren mit selbstgemalten Schildern, haben gesagt, es reicht, das ist nicht unsere Regierung. Wir protestieren jetzt hier wöchentlich. Das ist tatsächlich wirklich einmalig für dieses Land dann in der Situation, dass Zehntausende über Wochen demonstriert haben. Im Mai waren es dann schon 30.000 Leute und eine große Vielfalt an Organisationen, an den traditionellen Bewegungsorganisationen, die es schon lange gibt, gemischt mit den Empörten aus der Unter- und der Mittelschicht, die dort zusammen protestiert haben.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, Auslöser waren diese Enthüllungen über die Korruption, wie verbreitet die in Guatemala wirklich ist. Wie verbreitet ist sie denn? Also bis in höchste Kreise ist so das eine, aber gibt es da noch mehr drüber zu erfahren?
Also die gleiche Kommission hat in einem Bericht festgestellt, dass eigentlich jede der Parteien, die zu den Wahlen im Herbst angetreten ist, korrupt ist und finanziert wird vom organisierten Verbrechen zum Teil. Also dass ein Teil des Etats direkt vom organisierten Verbrechen kommt. Und gleichzeitig eben von dem Ausmaß und von der Dimension, also Korruption gibt es auf allen Ebenen, aber dass das Ausmaß und die Menge an Geld, die einfach da veruntreut oder abgezweigt wurde, hat dann in diesem La Linea, in diesem Netzwerk, das dann aufgedeckt wurde, hat eben zu diesem Überlaufen des Fasses geführt.
Auf welche Gruppen oder Organisationen oder auch welche Protestformen stützt sich dann diese neuen Protestbewegung in Guatemala?
Angefangen hat es im April tatsächlich mit einer Handvoll Leuten, die einen Aufruf gemacht hat zu einer Protestkundgebung dort. Und der ist spontan dann eben in den sozialen Netzwerken geteilt worden, aufgegriffen worden und hat sich also deutlich größer entwickelt, als das die Organisatoren, Organisatorinnen erwartet haben. Wichtig festzuhalten ist, dass es keine zentrale Organisation gab, die da das Heft in der Hand hatte, die das dominiert hätte, sondern dass es tatsächlich ein spontaner Protest aus breiten Teilen der Bevölkerung war, der dann zunehmend koordinierter wurde, gegipfelt hat in einem Generalstreik im August letzten Jahres, aber dass keine Organisation einen Führungsanspruch dort formuliert hätte. Getragen wurde sie einerseits eben tatsächlich von Menschen aus der Mittelschicht, die protestiert haben dort, von NGOs, von alternativen jungen Medien, die das begleitet und unterstützt haben, von feministischen Gruppierungen, von Vertretern, Vertreterinnen indigener Völker und den traditionellen Bauernorganisationen auch auf dem Land. Und das ist eine der Besonderheiten dieser Bewegung auch, dass sie es geschafft hat oder relativ schafft zumindest, Stadt und Land zusammenzubringen, wo eben die sozialen Kontraste extrem hoch sind, extrem groß sind.
Jetzt ist das eine Proteste auf der Straße, es ging aber sehr, sehr weit. Also zum Beispiel der damalige Präsident Pérez Molina, der wurde ja aus dem Amt gejagt. Wie ist das abgelaufen?
Ja, das war relativ schnell das Ziel dieser Demonstration, dass gesagt wurde, das ist schön und gut, dass die Vizepräsidentin zurücktritt, was sie getan hat, nachdem klar wurde, dass ihr Privatsekretär eine maßgebliche Rolle in diesem Korruptionsnetzwerk gespielt hat. Dann hat sich relativ schnell der Protest auf den Präsidenten konzentriert, der alle Vorwürfe weit von sich gewiesen hat, um dann aber doch, nachdem der Unternehmerverband ihn zunehmend hat fallen lassen und klar wurde, dass die Luft dünner wird, hat er dann eben die zentrale Forderung der Bewegung akzeptiert, muss man sagen, nachdem vor allen Dingen ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Er ist dann zurückgetreten, an demselben Abend und hat sich am nächsten Morgen der Justiz gestellt.
Ja, du hast gemeint, du warst schon auch ein bisschen überrascht von dieser Dimension der sozialen Proteste, die im April 2015 so richtig stark wurden in Guatemala. Gibt es aber nicht doch schon irgendwelche Vorläufer?
Also der Protest jetzt kam, wie gesagt, sehr überraschend, aber Guatemala ist nicht zum ersten Mal Vorbild für die Zivilgesellschaft anderer lateinamerikanischer Länder. Schon einmal war das Land quasi Basis demokratischer Hoffnung, nämlich in den 1940er Jahren, nachdem ein Diktator gestürzt wurde, eine umfangreiche Demokratisierung folgte mit Landreformen und so weiter, was dann der United Fruit Company, die zu dem Zeitpunkt etwa 40% der Ökonomie kontrolliert hat, ordentlich auf die Füße getreten hat und dann mit Hilfe der CIA einen Putsch stattgefunden hat gegen die progressive Regierung, Oligarchie und Militär wieder das Ruder übernahmen und dann, naja, ein langer politischer Winter folgte. In Guatemala herrschte Bürgerkrieg von 1960 bis 1996 und gerade die 1970er und Anfang der 80er Jahre waren gezeichnet vom systematischen Verschwindenlassen von Oppositionellen und einer Politik der verbrannten Erde gegen die Indigenen in Guatemala und die potenziellen Unterstützer, Unterstützerinnen der Guerilla.
Konnte daran auch angeknüpft werden, also an solche historischen Vorläufe und gerade Menschenrechtsbewegungen, die es ja jetzt doch schon länger gab in Guatemala, weil es geht ja jetzt auch wirklich um genau das, also dass die Menschenrechtsverbrechen während der Militärdiktaturen aufgearbeitet werden sollen.
Das ist das, was in den letzten Jahren eben nach diesem langen politischen Winter, der weit in die Demokratie reinreichte, begann, dass die grausamen Verbrechen dieser Diktaturen, gerade in den 1980er Jahren mit 600 Massakern, mit bis zu 250.000 Toten, von denen 83% Indigene waren, was nochmal die rassistische Dimension dieses Regimes damals auch deutlich macht, einer Flucht ins Exil und Zehntausenden, die in die Berge gegangen sind, um zu flüchten vor den Razzien, vor den Morden des Militärs. Damit gab es eine lange Auseinandersetzung in Guatemala und sowas wie einen Frühlingsanbruch, könnte man sagen, schon bevor jetzt diese Protestbewegung losging. Im Jahr 2013 wurde der ehemalige Diktator Rios Montt verurteilt wegen Völkermord an 1771 Ischil-Indigenen, die zwischen März 82 und August 83 von Soldaten des guatemaltekischen Militärs getötet worden waren. Dieses Urteil wurde zwar 10 Tage später aufgehoben, wegen angeblicher Verfahrensfehler. Die leitende Richterin, die Staatsanwältin, die das maßgeblich vorangetrieben haben, sind aus dem Amt gedrängt worden. Und gleichzeitig gediehen Korruption und Verfilzung dieses Landes munter weiter. Aber das waren schon Momente, die eine breite und eine kontroverse Debatte ausgelöst haben in der Gesellschaft um Verantwortung, um diese Geschichte. Und wo Jugendliche angefangen haben, ihre Eltern zu fragen und Großeltern zu fragen, was in dieser Zeit eigentlich vorgefallen ist. Und wo unsere Partner damals gesagt haben, endlich tut sich was in Guatemala. Und das sind, glaube ich, schon Vorbedingungen gewesen von diesem großen Aufbruch, der da jetzt im letzten Jahr stattgefunden hat und von dem noch nicht ganz klar ist, wie es in der Zukunft weitergeht.
Ja, das hängt ja auch ein bisschen von der Staatsspitze natürlich auch ab, nicht nur von den Akteuren auf der Straße. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten seit Januar diesen Jahres in Guatemala. Er heißt Jimmy Morales, er war früher Komiker. Wie kam er denn an die Macht und wie ist er einzuschätzen?
Jimmy Morales war zuvor ein unbeschriebenes Blatt, was politische Ämter angeht und hat dieses Image auch lange gepflegt, dadurch, dass er nicht bekannt gegeben hat, wer eigentlich in seinem Kabinett sitzen wird, um tatsächlich zu sagen, hier ist der Neuanfang, es bin nur ich als Person, alles andere ist doch eigentlich egal. Was so ein bisschen verschleiert, dass die Partei, für die er gewählt wurde, gegründet wurde, von einem reaktionären Veteranenverband des guatemaltekischen Militärs. Und Jimmy Morales so ein bisschen die Vorzeigefigur da ist. Was er für eine Politik machen wird, ist noch relativ offen. Er hat in seinen ersten Reden und Statements allerdings schon relativ deutlich gemacht, dass ihm klar ist, warum er gewählt wurde. Also er hat Bezug genommen auf die Protestbewegung, hat gesagt, dass er der Korruption den Kampf ansagt und für Bildung und Gesundheit mehr Geld ausgeben will. Aber ob diesen Worten auch Taten folgen, ist ein bisschen unklar. Um das einzufordern, hat am Tag nach seiner Amtseinführung eine Demonstration stattgefunden nochmal, die schon seit langem angekündigt war und die ja, die Herrschenden daran erinnern soll, dass da eine wachsame Protestbewegung ist, die ihnen auf die Finger schaut.